Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur 287. Folge Computer Club 2. Wir nähern uns der 300 und wir machen uns natürlich schon Gedanken darüber, wie soll die 300. Sendung aussehen. Es wird wieder etwas Besonderes sein und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Aber es gibt noch andere, die Sie begrüßen möchten.
Ja, ich begrüße auch ganz herzlich und ich wollte mal wissen, was hast du dir denn für Gedanken gemacht zur 300.?
Ja, das die Zahl 300, kommt man so auf Ideen, sollen wir die 300 Minuten lang machen?
Wenn du die schneidest, kein Problem. 300 Minuten reden ist viel einfacher als 300 Minuten schneiden dann.
Ja, das wären 5 Stunden.
Mhm.
5 mal 60 ist 300.
Ja, und wer hört die sich dann an? Die müssen die Leute ihr Urlaub nehmen dafür.
Ja, wenn wir da wieder so ein Gewinnspiel reinmachen wie Oxbun.
Mhm.
Dann muss man sich die anhören, denn sonst kann man an Gewinnspiele teilnehmen.
Oxbun ist zu Ende. Jeder, der auf die Homepage geguckt hat, hat es gelesen, weiß, was es ist, wie es ist. Und wer vernünftig, ordentlich bis zum Schluss gelesen hat, der hat vielleicht auch noch eine neue Mini-Aufgabe gelesen. Das sind gerade mal 2 Lösungen bisher dazu eingegangen, allerdings falsche. Es gibt eine einzige, eindeutige, einfache und klare Lösung für diese Frage. Wie die lautet, sage ich natürlich nicht. Und die Gewinner?
Für das kleine Geschenk, hast du dann schon eine Vorstellung, was du denn schenken willst?
Nein, ich weiß ja noch gar nicht, weiß ja noch gar nicht, ob die Aufgabe überhaupt gelöst wird.
Ach, die sind beide falsch. Ja.
Beide sind falsch, ja.
Mhm, Ich habe da auch noch was reingeschrieben, hinter deinen Artikel auch mit meinem Namen gekennzeichnet. Und zwar hast du mich ja schon in die Alpenrepublik geschickt, also 2025 oder wann?
Aber ich schon vor 87 Sendungen. Ist dir das noch nicht aufgefallen?
Ja. Und das stimmt also nicht. Ich habe jetzt ganz schnell den Namen Oxbun schützen lassen und ich war einen Tag früher als Apple, die waren hinterher, die wollten das auch schützen lassen. Und Google hat sich darum gedrängt, Oxbun heißen zu wollen.
Mhm.
Das ist abgewehrt worden. Das sind jetzt die CC2-Hörer, haben jetzt nur das Recht, noch mit Oxbun zu arbeiten.
Mhm. Naja, dann sehen wir mal. Ich habe da noch andere Informationen. Da hat sich jemand Oxbun unter den Nagel gerissen, hat aus der Fernsehsendung meinen Schriftzug, den ich als Urheber kreiert habe, herauskopiert und nutzt er auf seiner Homepage. Und da bin ich dabei, ihm auf die Finger zu hauen.
Da kannst du mal sehen, was dieses Oxbun, das ist schon ist auch ein schöner Name.
Ja.
Aber wenn Google das vorher gewusst hätte, die hätten sich bestimmt Oxbun genannt.
Hm.
Geht leicht über die Lippen. Oxbun, hast du schon mal bei Oxbun gehört?
Und ist nicht so negativ belegt wie Google.
noch nicht. Also wir schaffen es vielleicht auch, das Oxbun zu vermurksen.
Tja. Aber der Heinz Schmitz, der sagt gar nichts. Hat ja keine Meinung?
Die Meinung tue ich nicht kund. Erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich über alle, die an den Hörern oder wie du letztes Mal sagst, an den Membranen sitzen. Und ich hoffe, dass wir wieder ein bisschen interessante Sachen erzählen können. Nicht nur Oxbun, wir haben, glaube ich, auch noch andere Themen.
Wir haben andere Themen. Ein Thema, was wohl so ein bisschen zum Aufreger geführt hat, ist das, was bei RTL gelaufen ist, bei einem Bericht zur Gamescom in Köln. Da hat es Mordsaufstand gegeben von vielen tausend Gamern, die sehr merkwürdig beschrieben wurden in diesen Beitrag, dass sie eben, ja, sagen wir es mal ganz einfach zusammengefasst, stinken würden, wie sie rumlaufen würden mit ihrer Kleidung, dass es echt komische Gestalten sind und so weiter und so weiter. Das hat man einer jungen Dame, die von der Messe, glaube ich, war, in den Mund gelegt von Seiten des Redakteurs. Und erst hat RTL die Sache sogar noch irgendwo verteidigt, aber nachdem dann auch die RTL-Seite gehackt worden ist, haben sie wohl eingesehen, dass sie einen großen Mist gebaut haben und haben sich dafür entschuldigt. Ich weiß nicht, ob sie darum gebeten haben, dass man ihnen Entschuldigung gewährt oder ob sie ganz einfach gesagt haben, ich entschuldige mich oder ich verzeihe mir, irgendwas in der Art ist gelaufen. Aber die Gamescom, das war ja nur ein kleiner Schlenker, die Gamescom. Wir haben ja auch letztes Jahr zur Gamescom schon einen Gesprächspartner gehabt, Felix Buschbaum, der früher mit uns zusammen beim BDR den Computerclub gemacht hat und der heute selbstständig ist in der Buschbaum Media und PR GmbH, also dieser Branche treu geblieben ist. Und Felix, du bist schon da?
Ja, hallo Wolfgang, schön von dir zu hören. Ich bin schon mit dabei.
Felix, ich kann mir vorstellen, wie es bei dir aussieht. Ich weiß auf jeden Fall, dass da eine Kaffeemaschine steht.
Da kannst du aber wirklich drauf wetten, Wolfgang. Natürlich, hier steht eine riesen Kaffeemaschine und die kann von Espresso bis Latte Macchiato auch wirklich alles.
Das war ja, der kam morgens in den WDR und dann das allererste war Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und das war ein Gebräu, ich kann dir sagen. Das ist, also gibt es ein Schwarz und Schwärzer? Gibt es ein schwärzeres Schwarz? Der war ganz schön stark, starker Tobak.
Ja, ich glaube, es ist auch wirklich schwierig, einen schwärzeren Kaffee zu brauen, als ich ihn hier wirklich morgens trinke. Und das ist auch so geblieben, wie es früher war. Und nach wie vor führt der erste Gang, den ich hier morgens mache, zunächst einmal zur Kaffeemaschine. Da wird dann der erste Kaffee gezogen und anschließend wird dann der PC eingeschaltet, hochgefahren und der erste Kaffee genossen, bis Windows dann auch soweit ist.
Gut, dann haben wir die Reihenfolge ja schon festgelegt. Die Gamescom in Köln ist die größte Messe und für interaktive Spiele und für Unterhaltung mittlerweile. Und das war ja eigentlich ein Senkrechtstarter. Ursprünglich kam sie ja aus Leipzig und man hat nicht gewusst, was passiert und wie es passiert. Aber in diesem Jahr sind es wohl etwa 480 Aussteller gewesen, die dort waren. Aus der ganzen Welt, so wie man hört. Was war denn so eigentlich der Gesamteindruck dieser Messe? Ist das irgendwie wie so ein Ventil gewesen, Felix, dass die Welt darauf gewartet haben, dass so etwas in dieser massiven Art konzentriert wird?
Ja, es hat, sage ich mal, entsprechend große Messen in der Vergangenheit ja früher schon beispielsweise in Los Angeles gegeben, beziehungsweise in London, damals die E3 und die ECTS. Da sind ja entsprechend große Messen schon gelaufen und auch die Tokyo Game Show in Japan, die auch jedes Jahr dieses Mal noch stattfindet. Aber hier für Kontinentaleuropa ist das wirklich mit der Games Convention in Leipzig und jetzt der Gamescom hier in Köln wirklich eine ganz, ganz große Ansammlung, eine ganz, ganz wichtige Messe, die auch zwischenzeitlich wirklich die größte Messe weltweit ist in diesem Bereich und die auch wirklich für jeden, egal von welchem Kontinent er kommt, Pflichtprogramm ist. Und den aktuellen Zahlen folgend, die mir vorliegen, haben wir jetzt in diesem Jahr auf der Gamescom sogar noch mehr Aussteller gehabt. Also das sind mittlerweile knapp 560 Aussteller aus der ganzen Welt gewesen, die hier in Köln waren. Das sind über 100 Aussteller mehr, als wir bei der ersten Gamescom vor 2 Jahren hier in Köln hatten. Und nicht nur bei den Ausstellern ist es wirklich ein großer Zuwachs gewesen, sondern auch bei den Fachbesuchern. Wir hatten in diesem Jahr allein 5000 Journalisten und Fachbesucher, die direkt am Medientag vor Ort waren. Das sind über 1000 mehr als vor 2 Jahren. Und auch bei den Zuschauerzahlen ist dieses Jahr ganz nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne gegangen. Über 275.000 Endkunden haben sich in den 4 Tagen, die Messe für den Endkunden offen war, die Spiele angeschaut. Und das sind nochmal 30.000 Menschen mehr, als das vor 2 Jahren waren. Und so gesehen sogar noch 20.000 mehr als im letzten Jahr. Also hier hat die Messe einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht und man hat es auch am Wochenende vor allem auch gespürt, da waren die Hallen wirklich sehr, sehr voll und ich kann auch sagen, für meine Kunden und so, die wir betreuen, die hatten eine sehr erfolgreiche Messe, die waren von dem Feedback aus den Endkundenhallen und aus dem Businessbereich sehr zufrieden und können auch für uns sagen, dass wir eine sehr erfolgreiche Messe hatten und schließen uns da, glaube ich, allen Vertretern, die dieses Jahr die große Show in Köln gesehen haben, an, denn die Show war dieses Jahr wirklich größer als in den vergangenen Jahren. Sie war erfolgreicher für alle Beteiligten. Und ich glaube, die Gamescom in Köln, der ist noch eine sehr, sehr rosige Zukunft beschieden.
Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ja eine halbe Cebit mittlerweile.
Ja, das liegt auch ein bisschen mit daran, dass Köln eben so privilegiert liegt. Ne? Das liegt also, da ist Belgien dabei, da ist Holland dabei. Es sind über 50 Millionen Menschen als potenzielle Zuschauer. Das ist schon was Neues.
Ja, es war ja so schlimm, es musste ja sogar die Messe geschlossen werden, das heißt der Einlass geschlossen werden, weil man konnte gar niemanden mehr reinlassen. Sie war total überlaufen. Warst du auch dabei, Felix?
Ja, ich habe mich natürlich auch sowohl am Fachbesuchertag, aber natürlich auch am Wochenende in die Hallen gestürzt und in die Menge gestürzt, muss man beinahe schon sagen. Und es war wirklich am Samstag und am Sonntag, primär aber auch am Samstag, sehr, sehr voll. Was sicherlich auch daran lag, dass natürlich gerade am Wochenende auch sehr, sehr viele Kinder kommen, wo dann beispielsweise auch die Eltern mitgehen müssen. Wie Wolfgang gerade sagte, natürlich ein riesiges Einzugsgebiet aus dem nahegelegenen Ausland, aus Skandinavien, aus England oder eben auch hier Holland, Belgien, Frankreich. Da waren auch sehr, sehr viele Besucher vor Ort. Und gerade am Samstag, da war es in den Hallen sehr, sehr eng.
Felix, ein Bericht von einer explodierenden Messe, von einem gigantischen Markt. Und wie geht's nächstes Jahr weiter? Die Gamescom, ist da schon bekannt, ob es da von Seiten der Messe Vergrößerungen geben wird?
Ich denke sicherlich, dass die Messe Köln in jedem Fall handeln wird für das kommende Jahr, weil es war, wie gesagt, sehr, sehr voll, gerade am Wochenende schon in den Hallen. Die Messe steht nach wie vor auf 120.000 Quadratmetern. Das ist das gleiche Gelände von der Fläche her gesehen wie vor 2 Jahren. Wir hatten jetzt schon einen massiven Zuwachs ja an Besucherzahlen und dadurch ist es halt sehr, sehr eng geworden. Und ich denke, dass es im Interesse aller Beteiligten ist, wenn die Messe Köln hier für die nächste Gamescom, die ja schon angekündigt ist, die auch definitiv wieder Ende August im nächsten Jahr in Köln stattfinden wird, dass man hier, sage ich mal, zusätzlichen Platz durch eine zusätzliche Halle beispielsweise schaffen wird. Weil es ist natürlich schon ein Wahnsinn, wenn man für einen Blockbuster 3, 4 oder sogar manchmal 5 Stunden anstehen muss.
Was für Trends konntest du erkennen?
Dieses Jahr zu beobachten waren auf der Messe halt 2 ganz, ganz große Trends. Die haben wir im letzten Jahr schon ein bisschen beobachtet. Die haben diese Messe in Köln in diesem Jahr ganz, ganz deutlich dominiert. Das sind 2 Aspekte. Zum einen ist das der ganz, ganz große Bereich Online-Gaming, der nun deutlich mittlerweile auch den PC verlassen hat. Früher war es ja im Prinzip hauptsächlich der PC, auf dem Online-Gaming betrieben wurde. Mittlerweile sind die Spielkonsolen wie beispielsweise die Wii beziehungsweise natürlich auch die PlayStation und die Xbox auch hier sehr, sehr viel Online-Gaming betrieben wird. Und gleichzeitig sehen wir natürlich einen ganz, ganz großen Trend dahingehend, dass die Spiele immer mobiler werden beziehungsweise immer mehr mobile Geräte wie beispielsweise Tablet-PCs und Handys Leistungsstärken erreichen, auf dass man dort, sag ich mal, auch ganz, ganz realistisch gute Spiele abbilden kann. Und das sind die beiden Bereiche, denen in den kommenden beiden Jahren noch ganz, ganz viel Wachstum auch vorhergesagt wird. Heute gibt es das sogenannte Micropayment, was der ein oder andere vielleicht auch schon aus anderen Bereichen kennt. Das bedeutet, dass ich heute entweder im Laden gar kein Spiel mehr erwerbe oder eben nur noch einen Client auf einer CD erwerbe, den ich mir alternativ auch beim Hersteller kostenlos herunterladen kann. Also diese Retailbox, die dann im Laden steht, die kostet vielleicht noch 5 €. Das ist dann wirklich nur noch die Produktionskosten für den Hersteller so ungefähr. Und in der Regel ist es dann sogar schon so, dass man sich, wie gesagt, diesen Client direkt beim Spieleanbieter herunterlädt. Das ist kostenlos. Man kann dann sogar kostenlos beginnen, dieses Spiel zu spielen. Man hat ein bestimmtes Areal, man hat bestimmte Ausrüstungsgegenstände, man kann bestimmte Missionen erfüllen, man kann seinen Charakter in einer gewissen Weise ausstatten und weiterentwickeln und kann dieses Spiel spielen. Das ist alles völlig kostenlos, so richtig so als Schnupper, als Demo-Einladung gedacht. Und natürlich wollen die Hersteller von Online-Spielen nach wie vor Geld verdienen. Und das tun sie dann in diesem Falle jetzt, dass sie eigens hingehen und bestimmte Aspekte des Spiels, das können Ausrüstungsgegenstände sein, das können Areale sein, in denen man sich bewegt, das können beispielsweise Missionen oder Quests sein, die man zu erfüllen hat, dass man die alle extra hinzukaufen muss. Das heißt beispielsweise, wenn ich ein stärkeres Schwert haben möchte, um bestimmte Gegner schneller oder gefahrloser besiegen zu können, dann muss ich für dieses Schwert extra bezahlen. Will ich ein schnelleres Pferd haben als den Maulesel, den ich vielleicht von Anfang an zur Verfügung habe, dann muss ich für dieses Pferd bezahlen. Will ich ein anderes Areal als das Startareal erkunden, weil dort vielleicht spannendere Aufträge, spannendere Quests sind, dann muss ich diese Areale hinzukaufen. Und das ist eben dieses sogenannte Micropayment-System, wo der Spieler sich dann nach und nach, sag ich mal, immer mehr aus diesem Spiel hinzukauft, immer weiter in dieses Spiel natürlich dann auch, sag ich mal, da aufsteigt, der Erfolge hat, seinen Charakter weiterentwickeln kann, aber eben diese ganzen einzelnen kleinen Teile dazu kaufen muss. Und das ist für die Hersteller durchaus sehr lukrativ, denn so sehr, sag ich mal, gewisse Dinge, gewisse Objekte oder eben auch Zusatztools, die man kaufen kann, nur 5, 10, 20 oder 50 Cent kosten, so sind natürlich die begehrtesten Objekte, die dann auch natürlich jeder haben will, weil sie besonders schick, besonders stark oder besonders interessant sind, die kosten dann auch schon mal 5, 6, 7 oder vielleicht auch 10 €. Und dann ist man als aktiver Spieler, der sich wirklich in ein solches Spiel reinhängt, auch in einem Monat ganz, ganz schnell wieder bei 10, 20, 30 oder mehr Euro, die man in ein solches Spiel investieren kann. Und dann ist es am Ende gesehen für den Hersteller in diesem Falle dieses Micropayment-System sogar lukrativer als in der Vergangenheit sein Abo-Monatsmodell. Auf der anderen Seite hat der Spieler natürlich dann auch jetzt die Freiheit, genau zu sagen, was er kauft und was er nicht kauft. Er kann theoretisch sparen und er kann beispielsweise auch das Spiel mal 2, 3 Monate liegen lassen, ohne ein Abo-Modell zu haben, in dem er dann bezahlt und kann dann hinterher wieder einsteigen. Und der zweite Trend, wie eben angesprochen, das ist eben der Bereich, dass der Casual-, der Tablet-PC-Bereich, der Handy-Bereich immer stärker wird, dass der Mobile-Gaming-Bereich eben sich nicht mehr beschränkt auf eine PlayStation Portable und einen Nintendo DS oder Nintendo 3DS, sondern dass hier also ganz andere Geräte wie eben auch ein iPad jetzt hinzukommen und, sag ich mal, durch ihre Leistungsstärke halt auch wirklich sehr, sehr schöne Resultate bieten mittlerweile. Und auch die Entwickler sind also sehr, sehr begeistert, was auf diesen Geräten geht. Natürlich sind die mobilen Konsolen noch nicht so leistungsstark wie ein PC oder eben eine stationäre Konsole. Und genau das ist eben eines mit der Gründe, warum sehr, sehr viele sagen, dass diese beiden Märkte auf absehbare Zeit nebeneinander existieren werden, weil halt die Spiele, sag ich mal, doch immer noch einen qualitativen Unterschied bieten und ich, sag ich mal, zu Hause immer noch einen wesentlich größeren Grafikstandard habe, einen stärkeren Prozessor habe und da ein ganz anderes Spielerlebnis haben kann, vor allem natürlich auch im Multiplayer- und Online-Bereich, als ich es auf einem Tablet-PC haben kann. Aber es sind sich alle sicher, dass Tablet-PCs, Handys, Smartphones, dass hier sehr, sehr viel Geld liegt, dass hier sehr, sehr viel Potenzial liegt. Und das werden die Entwickler und die Publisher sicherlich in den nächsten Jahren auch ausschöpfen. Und ich glaube, dann gibt es quasi keinen Ort mehr auf diesem Planeten, auf dem man, sofern man dann ein Netz hat und entsprechende Akkuladezeiten dabei hat und Akkus dabei hat, dass man da nicht mehr spielen kann. Und ich denke wirklich, dass hier eine deutliche Markterweiterung nochmal zu erwarten ist. Und ein Aspekt, der vielleicht auch noch ganz deutlich geworden ist auf dieser Messe, dass Computerspiele, Videospiele sich immer mehr auch zu einer Art sozialem Netzwerk entwickeln. Beispielsweise, dass sehr, sehr viele Spiele mittlerweile sich mit Facebook verknüpfen lassen. Ich rede hier nicht unbedingt von Spielen, die wirklich direkt Browser-Games oder Facebook-Spiele sind, sondern wirklich Spiele, die ich beispielsweise ganz normal zu Hause auf meinem PC, meiner PlayStation, meiner Xbox spiele, die wiederum eine direkte Einlog-Funktion haben auf Facebook, die es mir beispielsweise dann ermöglicht, meine Erfolge, meine Erlebnisse in einem Spiel, die Abenteuer, die ich erlebt habe, die Siege, die ich errungen habe, direkt auf meine Facebook-Seite zu posten, sodass meine Freunde direkt sehen, was ich geschafft habe, was ich erreicht habe und was ich gerade spiele, sich gegebenenfalls mit mir dann direkt über Facebook, zum Teil sind diese Facebook-Implets direkt auch in die Spiele integriert, dass ich also beispielsweise direkt aus dem Spiele-Chat über Facebook gehen kann und umgekehrt, dass hier also eine ganz, ganz enge Vernetzung stattfindet. Und einige Hersteller gehen in diesem Bereich sogar noch einen Schritt weiter und bauen ein Facebook-vergleichbares eigenes Netzwerk auf. Das hat Electronic Arts jetzt schon sehr erfolgreich gemacht mit dem letzten Autorennspiel aus der Reihe von Need for Speed. Und das kommende Battlefield, ebenfalls von Electronic Arts, wird dieses gleiche System haben, dass hier ein eigenes soziales Netzwerk aufgebaut wird, in das sich die Spieler automatisch einloggen, sobald sie sich mit dem Spiel an einem Multiplayer-Spiel oder im Online-Bereich überhaupt bewegen. Und dass dann automatisch jeder Spieler, der beispielsweise auf der Freundesliste eines Spielers steht, direkt mitbekommt, dass sein Kumpel ebenfalls mit dem Spiel beschäftigt ist. Man bekommt automatisch die Errungenschaften anderer Spieler während des Spiels eingeblendet. Das heißt, wenn ich beispielsweise gerade eine Strecke aktiv fahre, bekomme ich mitten in der zweiten Runde eingeblendet, dass mein Freund Peter die gleiche Strecke gerade gefahren ist, einen neuen Rekord aufgestellt hat. Und das ist natürlich auch irgendwo motivierend, weil ich dann sage, okay, jetzt gebe ich erst richtig Gas, jetzt will ich natürlich den Rekord von Peter direkt wieder einstellen, ich will ja schnellst auf dieser Strecke sein. Und dass hier also eine ganz, ganz starke Vernetzung stattfindet, die, sag ich mal, dann auch plattformübergreifend natürlich in Zukunft funktionieren soll, dass man sowohl PC, Xbox, PlayStation und Wii und natürlich langfristig gesehen möglichst auch mit den Tablet-PCs einfach eine Online-Plattform hat, auf der sich alle Spieler, die sich für ein Spiel interessieren, vernetzen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Trend, der uns auch in den nächsten Jahren noch erwarten wird.
Prima, schönen Dank für deinen Bericht, schönen Tag noch und spätestens bis zum nächsten Jahr. Tschüss, Felix.
Ja, Wolfgang, dann danke ich dir vielmals für dieses Gespräch und spätestens zur Gamescom im nächsten Jahr, würde ich sagen, hören wir uns wieder.
So, Heinz Schmitz, du hast gehört, die Welt will spielen, aber spielen...
Das ist hochinteressant, was sich da tut.
Ja, denke ich auch, aber spielen bedeutet letztendlich auch unterm Strich, dass wir schnellere Leistungswege und stromhungrigere Computer brauchen. Aber du hast jetzt etwas über eine Magnetschaltkreistechnologie, die deutlich energieeffizienter arbeiten soll.
Ja.
Ich habe hier auch so irgendetwas Komisches hier. Ich hoffe nicht, dass man es hört. Irgendwo ist bei mir eine Uhr am Ticken oder so was Ähnliches, so ein Sekundensignal. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich suche hier.
Das ist die Lebensuhr. Doch. Wenn die tickt, zuerst, ist alles in Ordnung.
Ich dachte zuerst, es wäre vielleicht so eine hinkende Festplatte oder so. Aber nein, es muss irgendwo eine Uhr sein.
Wir wollten aber an sich nicht über alte Uhren, sondern über Zukunftstechnologien sprechen. Spielecomputer sind reine Energiefresser. Der Felix wird das sicher bestätigen können, dass die so aufgerüstet sind, dass die teilweise sogar mit Wasserkühlung laufen müssen, weil die einfach zu viel Energie fressen. Das liegt daran, dass heute die Elektronen bewegt werden und dass man Verlustwiderstände hat, dass einfach Ströme fließen, die an sich überhaupt nichts mit der Signalverarbeitung zu tun haben. Leider. Vor 50 Jahren schon hat der IBM-Wissenschaftler Landauer ausgerechnet, dass man mit viel, viel weniger Energie, und zwar mit einem Millionstel der Energie, auskommen könnte, um Informationen oder im Schaltzustände zu ändern. Also theoretisch kämen 18 Millielektronenvolts, wären ausreichend dafür. Heute braucht man eben 1 Million mehr. Jetzt sind Wissenschaftler hergegangen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt keine Elektronen hin und her bewegen, sondern wir nehmen Mini-Stab- oder Nano-Stabmagnete, so 100 Nanometer mal 200 Nanometer, also nicht wirklich groß, und drehen die hin und her, dann haben wir doch auch Zustände, die man auslesen kann. Also ein Nordpol-polarisierter oder ein Südpol-polarisierter Magnetpol, den kann man denn ja auslesen und hat so seine Informationen.
Ist dieses Hin- und Herdrehen wirklich mechanisch gemeint?
Nein, das ist das Drehen von Ladungen.
Okay, gut.
Das Ganze spielt sich ja, wie gesagt, in dem Nanobereich ab. Und da werden die Magnete verhalten sich da ja auch anders. Man kann ja, wenn man die ganz klein macht, kriegt man ja auch Monopolmagnete hin, die also nur eine Domäne haben, die keine Nord- und Südpol kennen, sondern nur noch einen Süd- oder einen Nordpol kennen. Aber die müssten dann noch ein bisschen kleiner sein. Also die verhalten sich da etwas anders und man kann die Polarität drehen. Man kann die dann auch auslesen, sie behalten ihren Informationszustand. Das ist die gute Nachricht. Man kommt mit den Magneten rein rechnerisch nah an dieses Landauer-Minimum ran. Praktisch geht es noch nicht. Es gibt nämlich ein paar Nachteile dabei. Das sagt dann der Jeffrey Bocor, der Professor an der Uni Berkeley. Der sagt, wir brauchen zu viel Energie, um die Magnete umzudrehen, um die Polarisation zu ändern. Denn dafür müssen wir wieder Magnetfelder oder elektrische Felder aufbauen, um die Polarität zu ändern, um die Information reinzuschreiben. Und das kostet mehr Energie, als man nach Landauer brauchen könnte. Einen zweiten Nachteil, sagt er noch, den wir haben, ist die Stabilität. Wir kennen es doch von den Disketten oder Magnetbändern. Wenn ein starker Magnet in die Nähe kommt, dann vergessen die ihre Informationen. Wenn ich jetzt so ein Mikro- oder Nanofeld habe mit Stabmagneten und einer kommt mit einem großen Magnet dran vorbei, dann ist die Information gefährdet oder ist weg. Also ist die Ziel der Forscher ist es heute, A, neue Materialien zu entwickeln, die, also das sind so Multiferrum-Materialien, die einfacher zu polarisieren sind. Auf der anderen Seite müssen die aber auch die Stabilität gewährleisten. Sollten sie das erreichen, also sie glauben dran, dass die in 5 Jahren so ungefähr so Schaltkreise lauffähig kriegen, noch nicht im Landauer-Limit, sondern die schätzen, dass man so um Faktor 10 die Energie reduzieren kann. Das würde aber denn schon heißen, dass man Schaltkreise kriegt, die also wesentlich effektiver sind, energieeffektiver sind als die heute. Was man noch nicht weiß, Das konnte man bisher nur in Simulationen ermitteln, wie die Schaltgeschwindigkeiten
sind. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Wie sieht's denn da aus? Erreicht man dann denn die heutigen Silizium-basierten Schaltgeschwindigkeiten?
Also mit den Materialien, die zurzeit verwendet werden, nicht. Die sind zu langsam, die sind so um Faktor 20 zu langsam. Aber die Hoffnung der Wissenschaftler ist eben, mit neuen Materialien auch das hinzukriegen, dass man dann auch die mit geringerer Energie schneller schalten kann. Denn diese Energiefelder müssen ja auch aufgebaut werden, das dauert relativ lange. Und bis die Magnete sich dann mal, Anführungszeichen, gedreht haben, dauert auch relativ lange. Und wenn man da Materialien findet, die das leichter machen können, dann ist man natürlich auch in der Lage, die schneller zu machen. Und dann kommt man vielleicht auch in Größenordnungen rein, die unseren heutigen Siliziumchips Konkurrenz machen können. Das wäre vor allen Dingen interessant, wenn man das in Speichern machen könnte. Heute muss ja ein REM immer wieder refreshed werden, damit die Information erhalten bleibt. Das kostet Zeit, das kostet Energie. Wenn ich sowas einmal schreiben könnte und das bleibt dann erhalten, bis ich die Information umdrehen muss, dann wäre es natürlich wesentlich energieeffizienter und ich muss ja nur die Information ändern, die sich wirklich ändert. Damit wäre ich dann noch schneller, weil ich immer wieder alle Bits anpacken muss.
Heinz, wenn das alles so Nano, Nano, Nano ist, macht da das Erdmagnetfeld nicht was aus dabei? Dass das da auch vielleicht schon die Speicher da irritieren könnte?
Das ist sicherlich ein Langzeiteffekt, der passieren kann. In dem Kurzen nicht, weil man sehr hohe Energien braucht, um die zu drehen, heute noch. Das ist sicherlich ein Langzeiteffekt. Man muss also die Felder abschirmen. Das ist ja, stell dir mal vor, das kommt ins Auto rein. Du hast da Motoren oder später bei den Elektrofahrzeugen noch viel schlimmere Magnetfelder drin. Du gehst im Haushalt, du hast deine Pinnwand mit den Magneten da und hast dann so einen Chip in der Nähe und plötzlich vergisst der alles. Das kann nicht das Ziel sein. Das heißt, es muss also nach außen eine starke magnetische Abschirmung sein, damit Außen- und Umwelteinflüsse keinen Einfluss mehr haben.
Und die Erschütterungen, die tun ja ihr Eigenes dazu, denn harte Schläge oder so etwas könnten natürlich auch dazu führen, dass diese Molekularmagnete sich umpolen.
Kann das bei der Festplatte aber auch passieren, dass sie kaputt geht.
Ja gut, die magnetische Festplatte ist ja im Prinzip sowas in Großen. Da habe ich ja auch magnetische Domänen, die werden polarisiert, hin und her polarisiert. Also so unbekannt ist das nicht. Es geht jetzt bloß darum, das Ganze in Nanogrößen reinzubringen und vor allen Dingen in Geschwindigkeiten reinzubringen, die auch den Chips Konkurrenz machen. Die Magnetplatte vergisst ja auch, solange man sie ordnungsgemäß behandelt, vergisst sie ja erst im Laufe der Jahre. Wird sie ja erst müde. Wir haben ja mal eine Sendung darüber gemacht, dass sie ungefähr nach 5 Jahren wahrscheinlich erneuert werden muss, die magnetische Information. Wobei das sehr von den Oberflächen abhängig ist. So ähnliche Effekte können hier natürlich auch sein. Aber die Forscher sind ja noch ganz im Anfang. Ich finde es hochinteressant, dass man in so eine Richtung geht, dass man einfach sagt, wir verlassen den herkömmlichen Pfad. Wir gehen also nicht weiter mit schneller, besser, schöner und versuchen das noch ein bisschen, da noch ein bisschen besser, sondern einfach mit neuen Ansätzen rangeht, die vollkommen sich von der Siliziumtechnik lösen und versucht da ein neues Material zu finden oder eine neue Technik zu finden, um wirklich den Moore's Law auch in den nächsten 10 oder 20 Jahren noch leben zu lassen. Denn das ist ja das, was wir brauchen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt den Felix dann wieder fragen würde, sagt, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen schnelle Rechner, die dann nicht überall mit Helium oder Wasser oder sonst was gekühlt werden.
Ja gut, also Geschwindigkeitsproblem ist noch offen. Irgendwie kam mir das zwischenzeitlich mal so vor, als käme man auf das Prinzip des Ringkernspeichers wieder zurück, nur eben in anderen Dimensionen.
Ja, das kam mir auch so vor. Wobei man da nicht die Lese- und Schreibdrähte braucht, sondern man muss ja von außen Felder anbringen. Durch so einen Nanomagneten kannst du keinen Draht spannen.
Ja, aber wie kann ich den Einzelnen denn überhaupt dann in der Polarisation ändern? Dann müsste ich winzige Spulen haben, die noch winzigere Felder aufbauen, denn der Nachbar, der wohnt ja direkt daneben.
Ja, du musst Magnetfelder aufbauen heute. Also elektrische Felder aufbauen, elektrische Felder aufbauen, die eben sehr dediziert sind, ganz spitz sind. Und die können den dann drehen, den Magneten. Und die dienen dann auch zum Auslesen. Ähnlich wie die Leseschreibdrähte des Kernspeichers, den wir früher mal hatten.
Heinz, das ist Zukunftsmusik. Das schaffen wir ja in dieser Sendung nicht mehr. Denn wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. Wir sollten uns irgendetwas wünschen, uns und unseren Zuhörern. Was denn?
Ja, dass Sie Spaß an der Sendung haben.
Genau, das machen wir. Also Spaß an der Sendung und?
Und Daumen hoch.
Und nächste Woche und wieder dabei.
Auf Wiederhören.
Und immer ein Drittel rückbehalten.
Genau.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.